Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Die Zukunft baut mit. Mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Schwurich bei Kufstein. Hallo Anton.
Hallo.
Ich freue mich auf ein weiteres Gespräch mit gleich zwei Experten aus der Ferne. Simone Grassauer und Lukas Röder kommen aus Wien zu uns und werden heute mit uns die Themen Nachhaltigkeit, Ökobilanzierung und EU-Taxonomie umkreisen und hoffentlich auch greifbar und nachvollziehbar machen. Hallo Simone, hallo Lukas, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Hallo und danke für die Einladung.
Hallo.
Lasst uns gleich beginnen. Der Begriff Nachhaltigkeit ist omnipräsent. Vielleicht, Simone, kannst du kurz aus deiner Perspektive erläutern, warum es so wichtig ist, diesen Begriff dingfest zu machen?
Also ich würde sagen, der Begriff Nachhaltigkeit ist in den letzten Jahren inflationär geworden. Das heißt, eigentlich sind wir schon so weit, dass es kaum jemand mehr hören kann und möchte. Das heißt, Nachhaltigkeit wird für alles verwendet und alles ist nachhaltig, egal wo. Das heißt, gerade in unserem Bereich, im Immobilien-Gebäudebereich, Gebäudesektor, ist es notwendig festzulegen und festzusetzen, was wir darunter wirklich verstehen und wo wir hinwollen.
Und genau das macht ihr mit eurem Unternehmen SCALE. SCALE ist ein Akronym. Lukas, vielleicht kannst du kurz erläutern, um was es da geht.
Wir haben uns damals überlegt, wofür SCALE auch stehen könnte. Also es ist aus der SCA heraus entstanden. Deswegen sind die drei Buchstaben SCA auch sehr präsent. Und das Akronym, das wir uns dann überlegt haben, ist Sustainable Construction Assessment and Lifecycle Efficiency.
Sehr gut. Anton, du warst bei der Gründung von SCALE beteiligt. Warum war das für dich aus deiner Perspektive als mittelständischer Unternehmer so wichtig, dieses Unternehmen ins Leben zu rufen?
Ja, als wir vor einigen Jahren mitbekommen haben, dass gerade auch von der Europäischen Union ausgehend dieses ganze Thema Nachhaltigkeit an Bedeutung gewinnt, vor allem auch aus der Regulatorik heraus, haben wir gesagt, okay, schauen wir doch, dass wir gemeinsam was machen, uns dort Expertise ins Haus holen. Und so gesehen haben wir dann über unsere Smart Construction Austria eben dieses SCALE ausgegliedert und dort gemeinsam gegründet, um hier wirklich auch ein Expertennetzwerk zu bekommen, um unser Unternehmen fit zu machen für diese neue Zukunft, in der wir jetzt leben.
Bei dir geht es ja auch ganz oft dann darum, einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Siehst du diesen Wettbewerbsvorteil?
Ja, schön langsam sehen wir schon gewisse Vorteile. Wir haben jetzt konkret zum Beispiel ein Projekt in Ausarbeitung, wo wir erstmals auch Ökobilanzierungen einsetzen. Daran hängen auch Förderungen bereits im Land Tirol. Und da entstehen dann ganz interessante Themen, dass wir zum Beispiel die Dämmstärke an einer Stelle zurücknehmen, um in Summe dann einen besseren CO2-Fußabdruck zu bekommen. Das war uns vor wenigen Jahren nicht so klar. Da hat es immer noch geheißen, dämmen, dämmen, je mehr, desto besser. Hat man ja sogar bei Wahlplakaten plakatiert. Ja. Dämmung ist gut. Jetzt kommen wir drauf, weil ja, das kommt wieder aufs vernünftige Maß drauf an. Und es gibt auch andere Aspekte, wie nur die gute thermische Gebäudehülle. Und dazu braucht man noch ein Know-how, dessen das SCALE noch in hoher Expertise vorhanden ist.
Du hast jetzt ein wichtiges Schlagwort schon gebracht, nämlich die Ökobilanzierung. Die Ökobilanzierung ist eigentlich die Grundlage eurer Arbeit, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht kann einer von euch erläutern, warum die Ökobilanzierung so fundamental wichtig ist.
Die Ökobilanzierung ist einfach ein Werkzeug, das CO2-Fußabdrücke zum Beispiel greifbar macht. Also das einfach möglich macht, zu bewerten, welche Umweltwirkungen ein Gebäude über den gesamten Lebenszyklus hat. Das heißt, man schaut sich an, welche grauen Emissionen, also der graue Emissionen spricht man immer von den Emissionen, die im Material versteckt sind sozusagen. Und das rechnet man dann hoch auf Gebäudeebene und kann es über den gesamten Lebenszyklus bewerten, wie ein Gebäude auch wieder dasteht.
Und es ist ja auch sehr spannend, weil der Anton das schon angesprochen hat, dass man von der Dämmung, dass man wieder die Stärke zurücknimmt, weil in den letzten Jahrzehnten ging es nur darum, den Energieverbrauch zu senken, weil wir gesagt haben, das sind 80% der Emissionen. Und in der Zwischenzeit, je effizienter eben gebaut wird, desto mehr stellt man fest, dass die Emissionen stärker aus der Herstellung der Materialien und gar nicht mehr so unbedingt aus der Nutzung dann Phase stammen. Und da muss man, beginnt ein Umdenken.
Beginnt ein Umdenken, also die graue Emission wird immer wichtiger, also die grauen Emissionen werden immer wichtiger. Heißt aber nicht, dass der Betrieb nicht wichtig ist, sondern es ist einfach eine gesamtheitliche Betrachtungsweise von dem Thema.
Im Betrieb gibt es ja momentan schon ganz teilweise konträre Meinungen dazu. Da gibt es ja auch Experten, die sagen, ihr braucht das Haus gar nicht mehr dämmen. Hauptsache heizt es klimaneutral. Dann ist egal, wie viel Energie wir brauchen. Und seit man diesen Zugang irgendwie auch wählt, dann sagt, okay, wir machen es nicht mehr mit Öl oder wir machen es nicht mehr mit Gas, wird man ein bisschen lockerer, was auch die Dämmung in Summe betrifft, ja, weil man es eh klimaneutral erzeugt. Und so gesehen spielen dann die grauen Energien eine zunehmend große Rolle. Wobei ich diesen Extremstandpunkt auch nicht vertrete, zu sagen, gar nicht dämmen, aber halt wieder auf ein vernünftiges Maß zu reduzieren, um eben auch die grauen Energien im Griff zu haben. Da gibt es jetzt schon eine große Veränderung in den letzten Jahren, die wir so in den letzten 15, 20 Jahren nicht gehört haben. Das ist neu.
Und genau das kriegt man mit einer Ökobilanzierung, nämlich in Fakten, Zahlen und Fakten hin. Dann kommt man weg von dem Gefühl. Also ich glaube, wir haben das Gefühl, das ist besser versus dem, hinsichtlich, dass man wirklich sieht, okay, so schaut es aus im Endeffekt.
Und wichtig ist eben die Betrachtung über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Genau. Lukas, das hast du jetzt schon gesagt. Diese Lebensphasen, ich habe es mir kurz rausgeschrieben, Produktion, Bauprozess, Nutzung, dann aber auch das Ende des Gebäudes und die Gutschrift und Lasten, die daraus resultieren. Anton, wenn man das alles mitdenkt, diese gesamten Lebenszyklus, inwiefern verändert das denn bei euch schon die Planung?
Ich glaube, das Wesentliche ist, dass Gebäude möglichst lang in Nutzung und in Gebrauch sind. Das ist, glaube ich, ein Grundsatz, der gilt schon sehr lange, auch vor der ganzen Nachhaltigkeitsbewegung. Das haben unsere Vorvergänger ja bestens bewiesen. Wir haben ja da Gebäude, die über 100 Jahre Bestand hatten. Das haben wir, glaube ich, ein bisschen verlernt. Ja, wir haben jetzt sehr oft gebaut für eine kurze Lebensdauer, haben da nur auf die Investitionskosten geschaut und gar nicht auf das Dauerhafte. Also ich glaube, das muss wieder an Bedeutung gewinnen, dass man so baut, dass man es lang nutzen kann, dass man es gut umnutzen kann, dass man es umbauen kann und so weiter. Das ist, glaube ich, ganz ein wesentlicher Faktor. Was die eigentliche Berechnung in der Lebenszyklusberechnung betrifft, da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend, denn man muss ganz offen sagen, wir reden über Zeiträume, wo eigentlich keiner ganz seriöserweise sagen kann, was da wirklich ist. Also heute zu sagen, was in 50, 80 oder 100 Jahren sein wird, welche Methoden wir haben, um Materialien wiederzuverwenden, um rückzubauen, um Gebäude umzunutzen, ob sie die Lebenswelten völlig ändern, keine Ahnung, ob in 50 Jahren die Leute dann nur in klassischen Wohnungen leben wollen oder ob die Kommune oder sowas wieder an Bedeutung gewinnt. Deshalb sage ich, da bin ich ein bisschen vorsichtig zu sagen, wir rechnen alles ganz exakt mit Rechenmodellen auf 70, 80, 90 Jahre. Und der Gesetzgeber wird halt jetzt irgendeinen Maßstab einführen müssen, wo er sagt, okay, wir gehen einmal mit einer Dauer vielleicht von 50 Jahren, in die Berechnung hinein für alle gleich und schauen nur an, wie sich relativ verhalten die Gebäude zueinander, aber hat nicht den Anspruch, dass das absolut die richtige Berechnung ist. Das ist einfach unseriös und unfair. Und das ist aber jetzt momentan spannend, also wo kann man sich da auch entsprechend committen, also was sind wirklich die Lebensdauern oder wie stellt man die einzelnen Baustoffe ein? Ja, wir haben ja da immer das Thema, dass Holz mit Null bewertet wird, Beton halt sehr hoch bewertet wird. Bleibt das so? Findet man da an das Commitment? Das ist momentan eine ganz spannende Phase und das wird aber einen großen Einfluss haben auf die Art, wie wir bauen und mit welchen Materialien wir bauen.
Bevor wir jetzt auf die gesetzlichen Regulatorien zu sprechen kommen, wir halten fest, wir haben keine Kristallkugel, um in die Zukunft zu schauen, aber wir haben andere Modelle, mit denen wir rechnen können. Und da würde ich den Lukas bitten, einmal Building Information Modeling als ein wichtiges Werkzeugtool uns zu umreißen, wie das da eingesetzt wird.
Vielleicht vorweg, eine Ökobilanz kann auch ohne BIM-Modell gerechnet werden. Es geht nur darum, wie viel Aufwand will ich dabei haben, also wie schnell will ich zu einem Ökobilanzergebnis kommen. Eine Ökobilanz basiert darauf, dass ich weiß, welche Materialien sind verbaut, welche Mengen sind verbaut. Und da habe ich einfach wesentliche Vorteile, wenn ich da mit einem strukturierten BIM-Modell arbeite, wo ich diese Daten automatisch schon übernehmen kann. Wir verwenden da zum Beispiel, also bei unserer Software, bei unserem Webtool, die IFC-Schnittstelle. Das ist eine Schnittstelle, die in jeder gängigen CAD-Software, also sagen wir so, in jeder zeitgemäßen CAD-Software verwendet werden kann oder auch genutzt werden kann. Und womit wir eigentlich zufriedenstellende Ergebnisse erreichen. Also wir kriegen daraus Materialinformationen, Mengeninformationen und das ist eigentlich alles, womit wir schon sehr gut arbeiten können für eine Ökobilanz.
Das heißt, es reduziert den Aufwand, um von diesem vorher benannten Gefühl zu den Fakten zu kommen, die wir da brauchen. Der Anton hat vorher angerissen, dass es dieses Projekt gab, in dem vergleichende Zahlen ermittelt wurden und dass man die Bauwerke dann eher im Vergleich beurteilt und nicht in absoluten Zahlen. Kann uns einer von euch beiden ein bisschen mehr über dieses Projekt, dieses Benchmark-Projekt in Wien erzählen?
Gerne, ja. Das ist entstanden durch das Habitat 2030. Das ist so ein Zusammenschluss von Planungsbüros. Also dort vertreten bei dieser vergleichenden Ökobilanz waren 10 Planungsbüros und eine private wissenschaftliche Einrichtung. Und das Ziel vom Habitat 2030 ist eben wirklich so die intrinsische Motivation. Sie wollen in Richtung Klimaneutralität und haben sich überlegt, wie können wir dorthin kommen, und haben festgestellt, sie wollen ihre Gebäude, die sie geplant haben und auch ausgeführt wurden, ökobilanzieren. Und genau, wie der Anton sagt, es gibt jetzt, also das ist wieder mal so ein Ding, da kann man wirklich, eine Ökobilanzierung ist eine extrem komplexe Sache. Und da kann man das reinnehmen, das rauslassen, das mit überlegen, und das ist alles falsch und richtig gleichzeitig. Also ich glaube, es gibt kein absolutes richtig oder falsch dazu. Das heißt, man muss eine gemeinsame Basis finden, damit man es überhaupt vergleichen kann. Neubau, Sanierung etc. Also es ist wirklich komplex, und das ist denen auch bewusst gewesen. Und die haben gesagt, okay, wir wollen 30 Projekte auf der gleichen Basis bilanzieren, sodass wir wirklich einen direkten Vergleich haben. Und das wurde großteils auch mit der Software Scale durchgeführt. Und vorher wurden eben Parameter entwickelt, gemeinsame. Also man hat sich darauf geeinigt, dass man die Herstellungsphase vor allem hernimmt, A1 bis A3, B6 mal rauslässt, die Nutzungsphase, die B4 die Wartung mit rein, also den Austausch mit reinnimmt, und auch C3, C4 darstellt, also die Entsorgungsphase. Das Habitat heißt deswegen Habitat 2030, weil das Ziel, also diese Vision, ich würde es jetzt gar nicht ziehen, eine Vision ist, bis 2030 klimaneutral zu bauen. Also es ist eine Vision. Das heißt, die haben sich natürlich sehr auf diese Herstellungsphase konzentriert, A1 bis A3, weil sie sagen, wenn wir jetzt bauen, darf da jetzt möglichst wenig Emissionen sein. Und da sind aber toller Vergleich rausgekommen. Also wie gesagt, es sind 30 Projekte bilanziert worden und auf einem sogenannten Treibhausgas-Zielpfad verortet worden, auch in einem Vergleich mit dem dänischen Modell, weil Dänemark hat ja schon Benchmarks im Gegensatz zu Österreich, und auch da die verortet, wo quasi diese Projekte stehen. Das waren Holzbau, Holzhybridbau, Stahlbetonbau.
Und Anton, du beobachtest das sicher, die Ergebnisse von diesen Studien. Gibt es da für dich überraschende Erkenntnisse?
Ganz überraschend sind sie nicht, aber man sieht dann mal das Verhältnis zueinander. Also man kann relativ gut erkennen, dass reine Betonbauten dort schlechter abschneiden als ein Holzhybridbau oder ein Holzbau. Das ist schon eine Erkenntnis. Das ist auch einer der Gründe, warum wir unser Holzbausystem entwickelt haben, um hier auch in diesem Punkt besser zu werden. Das ist einmal eine Erkenntnis, die es dort sicherlich gibt. Und die zweite Erkenntnis, die ich schon habe, ist, dass sich die Art, wie wir planen, glaube ich, schon radikal ändern muss. Denn wir müssen in sehr frühen Projektstadien auf einmal neue Komponenten und Parameter mit berücksichtigen, die, glaube ich, jetzt oft einmal in Projekten erst sehr spät oder gar nicht hineingekommen sind. Das heißt, wir müssen in sehr, sehr vielen Projektstadien oder Planungsstadien wirklich auch diesen ökologischen Aspekt mit berücksichtigen. Und da ist gerade unser Tool, das Scale-Tool, ein optimales, weil es auch mit einem bereits rudimentären BIM-Modell zu einer guten Auswertung kommt. Aber es braucht unbedingt einen integralen Ansatz. Es braucht meines Erachtens unbedingt mittelfristiger Modell. Ohne den wird es nicht mehr geben. Und auch die dazu passende Kultur. Und da bin ich schon sehr skeptisch, ob das der Branche in ihrem projektorientierten Ansatz gelingt. Wir haben das öfters diskutiert. Bei jedem Projekt ein neues Team und ein völlig anderes Softwareumfeld. Das kann nicht effizient sein. Ich glaube, da muss ein Team eingespielt sein. Wir brauchen dort durchgängige Datenaustauschformate und Datenanalyseformate und Zusammenarbeitsmodelle, um in einem sehr frühen Stadium das beurteilen zu können. Und da passieren momentan ganz eigenartige Dinge. Ich kann von einem Auftrag berichten, da haben wir nicht die Planung, da sind wir nur Generalunternehmer. Und jetzt knapp vor Baubeginn kommt man drauf, dass die Fensterscheiben zu groß sind und man kann die sommerliche Überhitzung nicht nachweisen. Aber an dem hängt ein großer Fördertopf. Ja? Und wie sollen wir das jetzt noch als ausführendes Unternehmen in den Griff bekommen? Das ist eine Frage der Architektur. Aber die haben es halt nicht erkannt, ja, und jetzt kommt es sehr spät auf und so kann man überhaupt nicht arbeiten. Also das geht nicht mehr in Zukunft. Ja. Wir müssen das ganz am Anfang im Projekt beurteilen. Dazu braucht es integrale Ansätze, dazu braucht es auch die entsprechenden Partner, die das beherrschen, die alle Fachdisziplinen irgendwo im Auge haben. Und das muss die Zukunft am Bau sein. Und das spielt uns ein bisschen in die Hände, das gebe ich zu, weil aus dieser Nachhaltigkeit natürlich auch ein gewisser Druck kommt, dass man mehr in solchen neuen Modellen arbeitet. Und so gesehen haben wir da schon einen gewissen Vorteil.
Simone hat gerade angesprochen, dass ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg dann auch Benchmarks für Österreich sein könnten. Wie ist denn da der Status quo? Werden die kommen? Wird es die geben?
Es gibt da Projekt, das gerade gestartet hat, Ende 2024 eigentlich, das heißt Indicate Life. Das wird geleitet von der TU Graz, ich glaube, das ist die Tragwerksplanung von der TU Graz, die, glaube ich, also jetzt, wie viele Projekte genau ökobilanziert werden sollen, habe ich jetzt nicht ganz genau im Kopf, aber es soll eben auch für Österreich ein Benchmark entwickelt werden. Es werden eben Projekte so Einfamilienhäuser, Wohnbau, Nichtwohnbau, gewerblicher, also unterschiedlich, also möglichst breit gefächert und aus dem dann einen Mittelwert zu finden, damit man auch für Österreich Benchmarks hat, so wie es eben Dänemark, Niederlande und Frankreich schon haben. Österreich ist wirklich nur ein ganzer, also da sind wir haben noch nichts, wir haben noch nicht irgendwelche Vorgaben oder Ideen, sondern es ist wirklich ganz am Anfang. Und diese 30 Projekte, also dieses Habitat 2030 war eigentlich auch ein guter Motor dazu und die sind auch zum Teil, diese Büros, auch mit beteiligt bei dem Projekt, jetzt bei dem Indicate Life.
Vielleicht noch ergänzend zu dem, also es gibt auch seitens EU einfach auch schon Vorgaben dazu, wann sowas passieren muss. Also in also jedes EU-Mitgliedsland muss bis
2030.
Bis 2030, also 2027, Anfang 2027 bekannt geben, wie diese Roadmap ausschaut bis 2030, also wie sie sich vorstellen, bis 2030 diese Benchmarks auch dann anzusetzen.
Mhm. Und die EU-Taxonomie, die gibt es ja bereits, die schafft ja schon Rahmenbedingungen. Das habe ich auch in eurem Mission Statement gelesen, dass ihr eben die Bauunternehmerinnen, auch gerne kleine und mittelständische Bauunternehmerinnen auf diesem Weg begleiten möchtet, da EU-fit zu werden. Wie bewertet ihr denn diese Richtlinien, die da aus Brüssel kommen? Ist das realistisch? Kämpft man dagegen an? Wie ist das einzuschätzen?
Es gibt viele Richtlinien, da müssen wir vielleicht auf einzelne eingehen. Also man merkt auf jeden Fall, dass da was sich überlegt wurde. Also dass das alles auch zusammenspielt, zusammengreift. Zum Beispiel für Ökobilanzen braucht man Grundlagendaten. Also das sind sogenannte EPDs, Umweltproduktdeklarationen, die aktuell zwar vorhanden sind in frei zugänglichen Datenbanken, aber noch nicht in der Tiefe, wie man sich's wünschen würde, dass für jedes Produkt auch wirklich der korrekte CO2-Wert zum Beispiel, also es sind weitere Werte, aber das CO2-Wert vorhanden ist. Ja. Also da ist es absehbar, durch die Bauprodukteverordnung ist es, dass diese Umweltkennwerte auch verpflichtend für Hersteller anzugeben sind. Das ist natürlich ein großer Aufwand für die Hersteller, ist aber für die Ökobilanz in dem Sinne ein gutes Thema oder eine gute Herangehensweise, weil einfach die notwendigen Daten vorhanden sind. Das spielt dann auch zusammen mit dem digitalen Produktpass und das ist dann auch wieder, wenn man ein BIM-Modell hat, wieder ein Riesenvorteil. Also das ist die eine Schiene. Vielleicht die Nachhaltigkeitsberichterstattung ist dann ein ganz anderes Thema. Das kannst du vielleicht, Simone, besser darstellen, wie da der aktuelle Stand ist.
Die CSRD, da wissen wir, dass die Omnibusverordnung jetzt einmal vorgestellt wurde im Februar und aber noch nicht beschlossen wurde, die ja wieder die Nachhaltigkeitsberichterstattung sehr aufgeweicht hat. Also insofern, als das wirklich nur sehr große Unternehmen berichtspflichtig sind. Ich glaube aber, also jetzt meine persönliche Meinung ist, dass das jetzt gerade so für so mittelständische Unternehmen wie die Firma Riederbau ist oder so, durchaus jetzt kein Nachteil ist, sondern dass es im Endeffekt auch bedeutet, es gibt ja auch die VSME, man kann auch nach freiwilligen Vorgaben einen abgespeckten Nachhaltigkeitsbericht machen und ich glaube, das nimmt dann ein bisschen diesen großen Stress und den großen Druck, wie viele Zahlen und Daten man erheben muss und was hier alles, weil das ist ein Riesending gewesen. Ich habe eine Berichtsvorlage mal begonnen zu entwickeln oder eigentlich schon eine entwickelt gehabt und ich bin der Meinung, das kann man durchaus auch anders gut lösen und auch mit einer freiwilligen Berichterstattung, wo wir auch einiges zusammenbringen werden. Aber grundsätzlich finde ich von der Taxonomie her noch, wenn ich noch ganz kurz, da geht es um, also für mich das Thema Kreislaufwirtschaft, also der Anton hat jetzt alle Faktoren der Kreislaufwirtschaft vorher angesprochen, zum Thema Umnutzung, Langlebigkeit etc., ohne das Wort Kreislaufwirtschaft zu erwähnen. Da begleiten wir ja auch gerade ein Projekt im Bereich kreislauffähige Sanierung, wo wir wirklich nach diesen technischen Bewertungskriterien der EU-Taxonomie versuchen, ein Projekt umzusetzen. Und ich bin schon der Meinung, dass diese Vorgaben ganz gut sind und dass da sich viel überlegt wurde und es auch möglich ist, das umzusetzen.
Und die OIB-Richtlinie, die wird sich ja sehr stark an diesen, also die Richtlinie 7, die soll 27 schlagend werden, da fließen diese Sachen natürlich ein. Also das ist dann auch so, dass es dann nicht mehr freiwillig ist, sondern auch in der Bauordnung dann früher oder später.
Das hat für uns schon eine große Bedeutung. Ich meine, da bin ich jetzt als Branchenvertreter involviert, weil da müssen wir auch den richtigen Maßstab finden. Ja? Weil da kann man die Baubranche dann auch wieder abwürgen, ja, wenn wir einen zu scharfen Maßstab finden. Und deshalb braucht man diese Benchmarks, um zu schauen, was geht denn momentan und wie kann der Zielpfad ausschauen. Das wird vermutlich ein Zielpfad sein, dass man mit einem Wert einsteigt, den man dann sukzessive irgendwo auch absenkt. Ja? Aber diese Einstellung ist noch offen und wir haben dort momentan viele Studien laufen, die auch versuchen, dann irgendwie die Auswirkungen auf Kosten darzustellen. Ja? Denn es nutzt uns ja nichts, wenn wir jetzt super ökologisch und nachhaltig bauen, aber es kann sich gar keiner mehr eine Wohnung leisten. Ja? Es gibt ja auch diese sozialen Aspekte, die eine Rolle spielen. Und deshalb ist für uns so spannend, wo wird denn dann der Maßstab sein? Und da ist sicher die OIB 7, glaube ich, die relevante Vorschrift. Die Taxonomie, glaube ich, das schafft man ganz gut. Wir haben ein sehr hohes Niveau im energetischen Bauen, im Dachraum. Also da, glaube ich, sind wir ganz gut dabei im europäischen Vergleich. Aber die OIB 7 wird unglaublich entscheidend werden. Und da laufen gerade die Diskussionen, also wie schaut das Rechenmodell aus? Welche Bilanzgrenzen sind betroffen? Welche Phasen sind betroffen? Und wo werden die Grenzwerte sein? Denn das ist dann schon eine harte Geschichte. Wenn du die Grenzwerte überschreitest, bekommst du keinen Baubescheid.
Ganz
damit
genau,
baust du nicht. Und das ist noch, hat nochmal ganz eine andere Bedeutung wie momentan eher der freiwillige Aspekt. Ja. Und deshalb ist es ganz wichtig, wo kommen die Grenzwerte zu liegen. Aber da befassen sich jetzt unglaublich viele Menschen damit. Bin gespannt, ob sie rechtzeitig fertig werden und wo dann die Grenzwerte liegen. Aber da müssen wir als Branche sehr aufpassen, ja, dass das auch wieder ein vernünftiges Maß ergibt.
Ein Land, in dem es die Regulatorien, Richtlinien schon gibt, ist ja Dänemark. Vielleicht können wir darauf noch kurz eingehen.
Mhm. Was wir ja auch schon vorher angesprochen haben, ist, dass es Benchmarks oder Zielwerte geben soll. Und man kann sich das zum Beispiel in Dänemark auch anschauen, wo das seit 2023 auch verpflichtend, also diese Benchmarks auch schon gelten. Da wurde im Rahmen, ich glaube, das ist halt auch auf einer privaten Initiative ist das passiert, wurde ein wissenschaftsbasierter Zielpfad entwickelt. Der wurde dann, glaube ich, auch relativ hoch noch angesetzt. Da gab es dann einen Wert, der Kilogramm CO2-Äquivalent pro Quadratmeter pro Jahr war. Da wurde dann der Durchschnittswert genommen, dann wurde sozusagen mit diesem Durchschnittswert wurden dann Zielwerte errechnet und je nachdem, wo man dann landet, also der eine ist sozusagen der verpflichtende Mindestanforderung, über dem Wert darf sozusagen kein Gebäude liegen. Je nach Typologie war der unterschiedlich. Dann gibt es einen freiwilligen, wo dann sozusagen auch zusätzliche Fördertöpfe und dann gibt es einen sehr ambitionierten, wo ich mir aber gerade nicht sicher bin, was die Incentives sind, aber die wichtigen sind einerseits die Mindestanforderung und dann der verpflichtende. Der Wert in dem Fall ist über den gesamten Lebenszyklus, also die Herstellungsphase, der Austausch der Materialien während des Lebenszyklus, die Betriebsenergie und die Entsorgung, also Deponierung und Abfallbehandlung.
Inwiefern sind denn da in Österreich dann Unterschiede zu erwarten zu dem dänischen Modell?
Grundsätzlich ist eigentlich anzunehmen, dass es sehr ähnlich ist, weil der basiert auf den EU-Regulatorien und die Lebenszyklusphasen sind auch so aus dem Levels-Framework beziehungsweise aus den Normen, entsprechenden Normen übernommen. Das heißt, es ist eigentlich anzunehmen, dass die relativ ähnlich aussehen werden.
Laut unseren Informationen, also was wir gehört haben, waren das auch nur 60 Projekte, aufgrund derer dieser Durchschnittswert also gefunden wurde. Es ist gar nicht so ein großes, weil man dachte, wie schafft es so ein kleines Land wie Dänemark, das bereits etabliert zu haben. Und die sind auch jetzt 2025 wieder runtergegangen mit dem, also es waren glaube ich 12 Kilogramm CO2-Äquivalente pro Quadratmeter pro Jahr und sie sind jetzt runter auf 8.
7,5
sogar, für Wohn- und Bürogebäude. Also die 12 Kilo sind durchaus schon ambitionierte Werte eigentlich, die 8 sowieso, 7,5.
Du hast vorher, als es dann um die ganzen verschiedenen Richtlinien und Ziele ging, die bis 2027, bis 2030 zu erreichen sind, gesagt, dass gerade kleinere und mittlere Betriebe auch davor zurückschrecken, sich da auf den Weg zu machen, weil so viel zu beachten ist. Was würdest du den Unternehmerinnen mit auf den Weg geben, um sie da ein bisschen zu locken?
Ich glaube, dass an dem Thema niemand, also na, nicht ich glaube, ich muss wirklich sagen, ich bin mir zu 100% sicher, dass man dem Thema nicht mehr vorbeikommen wird, weil dieses, wenn außer die EU beschließt, den Green Deal abzuschaffen und zu sagen, okay, mir ist wurscht, also wir hören jetzt auf damit in Richtung Klimaneutralität. Trotzdem bleibt dieser Zielpfad, bis 2050 klimaneutral zu sein, ja bestehen. Wir wissen, der Bausektor hat da einen Anteil, und zwar einen recht hohen, also zwischen 35% und 40%, wird immer wieder gesagt, der Ausstoß. Das heißt, ich kann mich dem Thema nicht mehr, ich kann jetzt noch kurz, weil es jetzt ein bisschen ausgesetzt und ein bisschen verlängert wurde, noch ein bisschen sagen, okay, ich lasse es noch aus, aber ich glaube, es wird mir einen extremen Wettbewerbsnachteil bringen auf Mittelsicht und lange Sicht. Ich muss mich in meinem Ausmaß, es ist natürlich immer abhängig von der Größe meines Unternehmens und wie weit ich mich da reinbegeben muss, aber ich muss wissen, wovon hier die Rede ist. Ich glaube, das Thema Ökobilanz darf kein Fremdwort mehr für mich sein mittelfristig. Ich muss mir überlegen, wie ich mein Unternehmen darstelle. Ich muss ja auch mein Unternehmen, irgendwann einmal wird auch, wenn eben diese Benchmarks da sind, wird auch ich in meinem Unternehmen gefragt werden, wie ich klimaneutral werde als Unternehmen, was ich dazu tun kann und was meine Voraussetzungen sind. Wenn ich es nur, und jetzt schmeiße ich mit dem nächsten Begriff im Scope 1, Scope 2, nämlich wirklich dort, wo ich meine eigenen Ressourcen verbrauche, beziehungsweise wo beziehe ich meine Energie etc. her. Das heißt, ich muss mich mit dem Thema Nachhaltigkeit beschäftigen, sonst habe ich ein Problem. Ich werde keine Aufträge mehr bekommen, weil die Großen können mich nicht mehr beauftragen, weil ich in der Lieferkette ihre Nachhaltigkeitsbilanz kaputt mache.
Verstehe. Lukas, eine Möglichkeit, um Greenwashing zu verhindern in diesem Gebiet, ist ja die Messbarkeit, die durch euer Tool einfach da ist. Warum ist es wirklich eine Novität, dass das endlich jetzt messbar ist?
Ich glaube, die Novität ist vor allem in der Transparenz, die entsteht. Durch einerseits die Visualisierung in einem BIM-Modell und gleichzeitig auch die Rückführbarkeit auf einzelne Bauelemente. Also dass ich wirklich auf eine Wandschicht runterbrechen kann, wo dieser Wert herkommt. Und das in Zusammenhang mit einer entsprechenden Datenbank, mit einem Datensatz, der eine eindeutige ID hat, eine eindeutige Kennung. Und dadurch ist einfach eine Transparenz gegeben. Was in dem Kontext vielleicht auch wichtig ist, ist, dass aus dieser Messbarkeit oder aus dieser Transparenz auch wirklich eine Verständlichkeit wird. Und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr gut schaffen, ist diese Übersetzung von einem technisch sehr komplexen Thema in eine einfach verständliche Darstellung und eines Ergebnisses. Ja.
Warum ist da euer Open BIM-Ansatz, also dass jeder mit seinen Schnittstellen daran kann, warum ist das besonders zukunftsfähig und wichtig?
Also ich glaube, grundsätzlich ist Open BIM zukunftsfähig allein aus dem Hintergrund, dass es aus jeder Autorensoftware, also jeder BIM-Autorensoftware exportiert werden kann und gleichzeitig, dass es auch gut archiviert werden kann. Also ein IFC-Modell kann einfacher archiviert werden als jetzt zum Beispiel ein Revit-Modell, weil es eine Norm dahinter steckt und es ist relativ transparent, wie so ein File aufgebaut ist. Der große Vorteil liegt auch darin, dass wir mit der OpenBIM-Methodik, ich weiß gar nicht, ob das die OpenBIM-Methodik ist, sondern einfach unsere Methodik, wie wir an die Sache herangehen, dass wir mit relativ simplen Modellen arbeiten können. Das heißt, wir nehmen her, was in dem Modell steht. Also das muss natürlich stimmen. Das heißt, die Strukturierung des Modells muss halbwegs passen, es muss in die Mengen passen und im Idealfall sind ein paar Materialien drin. Aber wenn sie nicht drin sind, dann ergänzen wir das einfach. Also dann ergänzen wir das bei uns in der Software. Aber wir haben trotzdem über die Element-ID oder die Global Unique Identification, also die ID des Bauteils, haben wir immer die Möglichkeit, das wieder zurückzuführen ins Modell, wenn das die Anforderung ist.
Anton, ihr seid ja im Haus mit dem Einsatz von Building Information Modeling schon relativ weit. Ist es bei euch schon so weit, dass man quasi auf einen Knopf drückt und dann bekommt man schon die Ökobilanz aus eurem Modell heraus? Wie ist da der Status?
Ein Knopf ist zu wenig, es sind schon ein paar Knöpfe, die man noch drücken muss. Aber es geht schon relativ effizient und ich habe jetzt auch im Haus gesagt, ich will, dass wir alle Eigenprojekte zumindest ökobilanzieren, um eben Erfahrung zu gewinnen. Wo sind wir denn da? Wo gehen wir da um? Und es geht schon relativ effizient, weil wir nach unseren Modellen dann auch teilweise bereits mit Materialitäten hinterlegen, beziehungsweise dann eben unsere Struktur abspeichern, auch in der Scale-Software und damit der große Automatismus besteht, was die Materialität besteht und man kann das sehr, sehr schnell rechnen. Also das ist wirklich sehr effizient. Das ist kein Engpass mehr, wenn man das selber im Haus hat und immer dieselben Leute immer mit denselben Systemen zusammenarbeiten und das tun, dann lässt sich das durchaus mit einem vertretbaren Aufwand bewerkstelligen.
Und was sind, gibt es noch Hürden oder ist das für dich eigentlich Agmadi Wiesen?
Also die Berechnung und der Vorgang, das glaube ich, das können wir bereits recht gut, das wird sich im Detail noch ein bisschen ändern. Aber das ist nicht das große Kriterium, weil wir schon einen großen Punkt ziehen und das würde ich schon gerne der Politik ein bisschen ins Stammbuch schreiben, dass man dann auch ehrlich mit dem Nachhaltigkeitsthema umgeht. Denn was wir jetzt am Markt sehen, andererseits will man dort jetzt gewisse Vorgaben machen, eben wie die OEB 7, was dürfen wir für einen Fußabdruck dort haben und wie wollen wir den verringern? Auf der anderen Seite gibt es aber zum Beispiel ein sehr großes Normenwesen, das uns wiederum zwingt, nicht nachhaltig zu sein. Ja? Wenn wir heute 100 Kilogramm Bewährung am Kubikmeter Beton brauchen, vor 30 Jahren noch 50 Kilogramm, dann ist das ein großes Problem. Das heißt, wir brauchen parallel dazu auch wieder die Freiheiten und die rechtssicheren Möglichkeiten, dass wir uns auch bewegen, dass wir dort auch kreativ sein können, dass wir auch auf was verzichten können, wenn es nicht notwendig ist. Wenn uns aber der Gesetzgeber über die Haftungskette, über das Konsumentenschutzgesetz, über das Mietrechtsgesetz und, diese Steine in den Rucksack hineingibt und sagt, die Norm wird zum Quasi-Gesetz, ja, dann tun wir uns da sehr schwer. Ja, da muss man sich irgendwann entscheiden, was wollen wir denn? Ja? Und wenn wir wirklich Ressourcen sparen wollen und wenn wir den CO2-Fußabdruck verringern wollen, dann müssen wir auch wieder runter mit überzogenen Normstandards. Und da ist unsere Initiative Bauen außerhalb der Norm genau der Hebel, wo das geht. Aber da brauchen wir ein bisschen den Gesetzgeber, dass er gerade in diesen Materien irgendwo uns auch die Chance gibt, uns wieder zu bewegen, effizienter zu werden und eben unsere Ingenieurskreativität auszuleben. Mhm. Das ist unbedingt erforderlich, sonst widersprechen sich diese Ziele, ja, und wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen.
Simone, so wie das klingt, ist eure Position ja dann auch die des Vermittlers eigentlich zwischen den Bauunternehmern und den Regulatorien. Wie fühlt man sich denn da in diesem Dazwischen?
Ganz ehrlich. ja, es ist nicht ohne, weil es ist natürlich ein Umdenkprozess, der stattfinden muss. Ich merke, es ist manchmal bei der Planung einfacher, also bei den Architektinnen, als jetzt in der Bauausführung, weil einfach, glaube ich, gerade am Bau, das ist ein System, das lang und wirklich gut funktioniert hat. Ressourcenschonung war wenig Thema, behaupte ich jetzt einmal, Anton. Ich weiß nicht, ob wieder jetzt, du darfst mir gerne widersprechen, aber
es war. Weil wir früher besser waren, wir haben nicht so viel braucht. Also
eben,
wir waren schon besser, wir sind schlechter geworden.
Und ich sehe das auch so mit der integralen Planung, weil wenn man keinen gescheiten Statiker hat oder Bauphysiker, der sich auch was traut, der sagt, das geht trotzdem und es wird funktionieren. Es ist wirklich, ich muss neu denken und es hat ganz viel, dafür nicht ganz viel im Kopf statt. Und nicht, das geht nicht oder das haben wir jetzt immer schon so gemacht und das mache ich seit 20 Jahren so. Als Polier war ich seit 30 Jahren auf der Baustelle, wie es geht. Also ich glaube, die nächste Generation ist da schon wieder ein bisschen offener, die Jungen, die da nachkommen, von den jungen Techniker. Aber es ist durchaus, das ist ein Prozess, der gestartet hat. Und es wird schon noch Jahre dauern aus meiner Sicht, bis das so wirklich ankommt und durchkommt. Und es braucht halt diese Pioniere, die vordenken, ja, so wie Rieder jetzt zum Beispiel, die sagen, hey, wir wollen aber was ändern, wir wollen da was machen.
Lukas, aus deiner Perspektive, was sind die wichtigsten nächsten Schritte?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, wo die Hebel sind. Also was kann ich in frühen Phasen schon für Schalthebel stellen, dass ich in einem, also jetzt in Bezug auf die Ökobilanz, einem akzeptablen Bereich lande. Und da hilft eigentlich nur eins, dass man es einfach mal umsetzt und macht. Und dann mit jedem Projekt wird das Gefühl einfach ein bisschen besser, wo kann ich jetzt ansetzen? Also ein klassisches Beispiel, das du eh schon genannt, Anton, das war die Bewährungsstall. Also Bewährungsstall, Beton, Dimensionierung, weil da einfach durch die Masse, die da verbaut wird, einfach sehr viel Emissionen auch entstehen. Und das ist etwas, was man auch sehr gut gesehen hat bei diesen vergleichenden Ökobilanzierungen, dass da ein Riesenhebel ist. Ja.
Das heißt, es wird einfach sichtbarer, wo man überhaupt ansetzen kann, wo man überhaupt einsparen kann schlussendlich.
Das ist auch der Planung sehr bewusst geworden. Wir haben da ein Projekt gehabt, das ist ein Holzhybrid gewesen. Das hat in der Ökobilanzierung diese absolute Zahl hat ganz sauber ausgeschaut, weil halt Holz als Speicher ja immer negativ wirkt, wenn man es jetzt in den C3, C4 separat ausweist, also das Ende des Lebenszyklus. Aber wo die Bruttoemissionen, also was alles verbaut wurde mit sehr viel Stahl etc., dass da die Architekten selber gesagt würden, so würde man es nicht mehr planen. Da müssen wir runterkommen. Die Zahl, die ganz zum Schluss ist sauber, weil eben viel Holz drinnen ist, aber es wurde wahnsinnig viel verbaut. Das müsste man anders machen.
Bist du dir in deinem Alltag bewusst, dass du da die Zukunft der Baubranche mitgestaltest?
Naja, ich glaube, ja, Tropfen auf dem heißen Stein, so fühle ich mich eher.
Okay, es muss noch viel mehr passieren,
ja,
deiner Meinung
viel,
nach.
Viel mehr, ja. Also viel mehr Umdenken.
Anton, was kannst du da tun, damit du deine Branchenkollegen auch davon überzeugst? Also du machst ja schon sehr viel, vernetzt dich ganz häufig.
Also ich glaube, das Thema ist eben vielschichtig, sage ich jetzt mal, und alles trägt dazu bei, ob es jetzt dieser Podcast ist oder ob es jetzt dann verschiedene Auftritte auf Kongressen sind oder auch, wenn man sich in den Fachmedien entsprechend äußert. Aber eben, es hat mehrere Schichten. Also es geht nicht nur um die Nachhaltigkeit, es geht auch um das Thema Bauen außerhalb der Norm, dass wir dort gewisse Möglichkeiten bekommen. Es geht auch um das Thema BIM, das wir schon sehr lange spielen und wo wir uns nicht leicht tun, weiterzukommen. Und es geht vor allem um einen integralen Ansatz. Und wir müssen einfach Planung, weil dort liegt der größte Hebel, sage ich jetzt einmal, dort werden die Entscheidungen getroffen. Anders denken als früher. Wir müssen da einfach von nur hübsch hinkommen zu super schlau. Und das ist der große Unterschied. Und das ist durchaus eine gewisse Herausforderung, weil wir uns halt auf das eingestellt haben, dass es eh egal ist, was wir machen. Hauptsache, es schaut ganz lieb aus. Und das wird so in Zukunft nicht mehr gehen. Vor allem, wenn wir dann auch über Vorfertigung nachdenken, ja, dann brauchen wir auch andere Planungsansätze. Da bin ich bei der Simone, das geht nicht von heute auf morgen, das dauert ein oder zwei Generationen, denn man darf nicht übersehen, es kommt da auch zu Verschiebungen in der Branche. Ja, wir ausführende Unternehmen werden vermutlich mehr Planungsaspekte übernehmen müssen, weil wir das Know-how haben, weil wir wissen, mit welcher Materialität wir arbeiten. Ganz interessant, wir sehen das in der Ökobilanzierung, nimmst du den Dämmstoff vom Lieferanten A oder vom B. Der B hat eine Photovoltaik auf seiner Produktion, damit hat er einen besseren Fußabdruck. Auf einmal treffen wir Materialentscheidungen nicht nur mehr über den Preis, sondern über den Fußabdruck, den der Lieferant hat, weil uns das in unserer Ökobilanz was nutzt. Und da wird es uns Ausführende ganz vorne mitbrauchen. Das wird abstrakt nicht gehen. Und natürlich gibt keiner gerne was her. Das heißt, da kommt es auch zu Interessenskonflikten am Bau zwischen den einzelnen Disziplinen, zwischen den einzelnen Playern, die dort sind. Und da braucht man ein neues Commitment und das dauert natürlich einige Zeit, bis es das wieder gibt. Aber ich glaube, der Weg ist eindeutig und ganz klar, ganz vorne vor den Entscheidungen. Ganz vorne muss man umfassend planen und das alles betrachten. Und nur so kann es gehen und alles andere ist zum Scheitern verurteilt.
Und das alles ist Nachhaltigkeit. Die ganze Kombination aus dem BIM, integrale Planung etc. etc. Nicht nur dieser ökologische Aspekt.
Dann bedanke ich mich vielmals für das schöne Gespräch. Wir haben heute Nachhaltigkeit kennengelernt, nicht nur als Schlagwort, sondern als ein Versprechen, das jetzt aber auch dringend eingelöst werden muss. Vielen Dank, Simone Grassauer, vielen Dank, Lukas Röder und danke dir, lieber Anton. Vielen Dank.
Dankeschön.
Dankeschön. Dankeschön.
Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns in den sozialen Netzwerken und auf www.riederbau.at. Schaltet ein, wenn es wieder heißt
Riederbau. Die Zukunft baut mit.